Talk mit Tees.
Jeder, der dir erklären möchte, dass er das und das und das und das rausriecht, der lügt. Nicht mal die Star-Parfümeure dieser Welt kann das. Die Kopfnote ist wirklich dieses erste Kennenlernen, die verfliegt in der Regel so nach 20 Minuten. Sagt sie Tschüss. Ein Kilo kann weitaus über 50.000 Euro kosten und so. Das ist wie Wahlkotze, wenn du sie findest am Strand. Die Leute verstehen immer nicht, also sie denken immer, Natur ist immer das Beste, ist es aber gar nicht. Ich bin totaler Fan von auffällig unauffällig.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche gerne mit Menschen, die uns mal in eine ganz andere Welt entführen. In dieser Folge ist es die Welt der Düfte und der Parfums. Und einer, der sie herstellt, das ist Philipp Birkholz. In einem Familienbetrieb in der Nähe von Berlin entwickelt er Nischendüfte, also in limitierten Mengen, oft in aufwendiger Handarbeit. Philipp selbst habe ich zum ersten Mal in einer Fernsehsendung gesehen, in der ersten Staffel von BubbleNet mit Bülent Ceylan. Da ging es um Gerüche. Und da dachte ich nur, hey, was ist denn das für ein guter Typ? Er sieht ein bisschen aus wie Ray Garvey. Andere sagen, er sieht aus wie Aquaman. Ich fand es schön, mit wie viel Leidenschaft er an die Sache geht und auch, dass es da ein kleines Familienunternehmen gibt aus Deutschland, also Deutschland ist jetzt nicht unbedingt für Parfums bekannt, das in der ganzen Welt wahrgenommen wird. Aber am faszinierendsten ist es natürlich, wie Düfte eingefangen werden, wie sie kreiert werden, wie komplex das Ganze ist. Philipp hat versucht, mir das möglichst verständlich zu erklären. Probiert doch mal, ob euch dieser Talk auch so schön gefällt wie mir.
Ein Podcast von SWR3.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Herzlich willkommen in der Hauptstadt.
Guten Tag auch. Sprichst du eigentlich Berlinerisch auch oder was? Du bist ja in Berlin, ne?
Ich bin Berliner, ja.
Okay, darf ich es nicht machen.
Du darfst.
Mit Nicht-Berliner darf man so also imitieren, aber nicht einem echten Berliner
da
gegenüber.
Da musst du aufpassen.
Ja, aber man hört es dir überhaupt nicht an.
Nein, also ich bin Berliner Original, tatsächlich. In Wedding geboren, groß geworden. Aber ich Berliner tatsächlich nicht so hardcore. Also wenn ich mit meiner Berliner Family zusammensitze von Mamas Seite aus,
ja,
dann bin ich da ganz schnell drin. Aber ansonsten am Tag passiert es nicht so oft.
So, deine Mutter ist Ur-Berlinerin, oder?
Meine Mama ist Ur-Berlinerin auch, ja.
Während dein Vater,
ja,
das habe ich nämlich gelesen bei euch auf der Webseite, aus dem Irak kam.
Ganz genau.
Und es ist noch gar nicht so ewig her, noch keine 30 Jahre, ne?
Doch.
Achso, ich dachte 98.
Nee, also der ist
89?
Jetzt schon 89.
Ja. Da habe ich verwechselt.
Verwechselt.
Hab einen Zahlendreher im Kopf
gehabt. Alles gut. 89 ist er hergekommen. Er wollte eigentlich weiter nach Amerika, hat aber in Deutschland Freunde auch gehabt, ist Diplom-Ingenieur eigentlich und hat viel mit Statistik gemacht und hat viel Bau gemacht und Straßenbau und hat dann für ein paar Freunde quasi ein paar Jobs gemacht, hat dann auf sein Go quasi gewartet, auf seine Green Card sozusagen, hat dann aber die Mama kennengelernt irgendwann und auch sich in Deutschland verliebt. Ist dann geblieben.
Er war ein richtiger Ingenieur. Denn manchmal ist es so aus dem Ausland, auch aus dem Irak, alle sind Ingenieure.
Ja.
Irgendwie. Du kennst es, oder?
Ich kenne es.
Alle
ja.
sind Ingenieure.
Alle sind Ingenieure, aber er sagt es heute noch in manchen Gesprächen: I am civil engineer. Ich bin Ingenieur. Weißt du, da ist er sehr stolz drauf.
Ja.
Ja. Aber das kann er auch einfach, der ist einfach echt gut darin, was er macht auch. Ja.
Ja. Gut, jetzt ist er der Chef, der Geschäftsführer bei euch in der Parfümmanufaktur.
Ja.
Philipp, du, Parfum Sommelier, sagst du eigentlich Parfüm, Parfum, wie sagst du es?
Zweiteres. Parfum.
Parfum, okay, du sagst es, Französisch.
Klar, ja, ich mag den Ausdruck ein bisschen mehr.
Parfüm.
Ja, Parfüm.
Der Berliner, also ich würde sagen Parfüm.
Ne, der sagt Parfum.
Parfum sogar, richtig.
Weißt du, er sagt Parfum eigentlich.
Ja. Du bist Parfum-Sommelier.
Ja.
Ihr habt eine eigene Manufaktur, das Ganze ist ein Familienbetrieb.
Ja.
Was ist der früheste Duft deiner Kindheit? Und ich meine nicht zum Sprühen, sondern wenn man einfach mal Gerüche generell.
Ja.
Was ist der früheste, an den du dich erinnerst?
Also jetzt okay, vom Parfum unabhängig, vom Duft selbst, ist es tatsächlich der Garten meiner Großeltern.
Der roch wie?
Einfach frisch, weißt du, dieses typische Gefühl, wenn du so den
Gras,
Erde und als Kind, wenn du dich dreckig machst quasi und reinfällst auch in die Erde und mit deinem Brüderchen da spielst, die ganzen Blumen drumherum, die haben so einen Strebergarten. So typischen Berliner Strebergarten.
Ja, und, es ist lustig, dass du Strebergarten sagst.
Strebergarten, ne?
Bei uns sagt man Strebergarten.
Strebergarten, mein Gott.
Aber ich finde Strebergarten total lustig. Schön, das sind ne? nämlich die, die besonders viel machen in ihrem Strebergarten.
Strebergarten.
Das sind die Strebergärten.
Strebergärten im Strebergärten. Ach du meine Güte. Stimmt, Strebergärten, ja, du hast recht.
Ich war nicht sicher, ob es jetzt nicht hier wirklich Strebergarten heißt.
Nein, du hast recht, Strebergarten.
Weil man Dinge anbaut.
Nee. Aber das ist schon seit über 80 Jahren in Familienhand. Das ist mein Rückzugsort. Das ist ganz simpel gehalten alles, wirklich, wie man sich es vorstellt. Aber das ist so der Ort, wo ich sage, ey, da findet mich keiner. Und da komme ich voll runter. Und das war so die erste Erinnerung an Duft. Wenn du die Pflanzen, die Blumen, die Himbeeren, die Johannisbeeren als frisch gepflückt und da reingesteckt hast in den Mund und geschmeckt hast das erste Mal. So, das waren die ersten Erinnerungen an Duft.
Gerade sehr viele junge Menschen haben ja während der Pandemie nach einem Schrebergarten gesucht. Ja. Der war ja plötzlich total in.
Ja, voll.
Es gab
gar nicht so einfach zu bekommen.
Mit langen Wartelisten. Ja. Und ich habe neulich erst gelesen, ey, was für strenge Auflagen so eine Schrebergartenkolonie hat.
Aber was für? Da ist Vorstandsvorsitzender dabei, da musst du durch dieses Verfahren durch und du musst den kennen und das. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt.
Es ist aber auch ganz streng reguliert, was du wie quasi installieren darfst, wie groß etwas gebaut werden darf. Oder?
Dein Haus darf nur die Quadratmeteranzahl haben und das darfst du eigentlich auch nicht da wohnen die ganze Zeit. Und, ne? Und du musst beitragen zu der Gartenkolonie hier und da noch was pflanzen. Und das ist Wahnsinn. Das ist total verrückt.
Okay, was war die strikste Auflage, bei der du den Kopf geschüttelt hast?
Du darfst maximal 24 Quadratmeter zum Beispiel bauen an dein Haus. So, und dann siehst du, was du für Möglichkeiten eigentlich hast und denkst dir, warum darf ich jetzt nur 24 Quadratmeter? Ist es ein bisschen mehr Platz vielleicht, wäre schön. Aber ansonsten glaube ich, wie dein Zaun Millimeter genau an den Nachbarzaun und da darf kein Zentimeter weiter drüber, ich weiß es nicht, oder die Pflanzen. Deutschland ist sowieso sehr speziell in so Hinsichten.
Und nicht jeder darf, glaube ich, einen Wasserhahn oder einen Stromanschluss haben, oder?
Ja.
Auch, und warum eigentlich?
Gute Frage. Das
weißt du nicht,
was? Das ist es nicht.
Das hat mir irgendjemand mal
das sprengt den Rahmen.
Gesagt und sein Leid geklagt, wie streng das ist. Die Schrebergärten. Das ist also der Duft.
Was ist denn deine erste Erinnerung, falls du es noch weißt?
Ich habe mich auch gefragt. Und als erstes würde mir immer nur Essen einfallen.
Essen?
Ja, Essen. Ja. Pfannkuchen wahrscheinlich.
Geil.
Aber bei dir war ich sicher, dass dir irgendetwas natürlich präsent ist, weil du dich beruflich damit beschäftigst. Mhm. Weil dein Leben letztendlich Düfte sind.
Ja.
Und bei mir, es war wahrscheinlich eine sehr normale Kindheit in Schleswig-Holstein.
Ja.
Weißt du, es war jetzt nicht unbedingt Großstadt, die riecht ja immer sehr stark und sehr streng.
Ja.
Es war eher immer so ein bisschen dörflich, aber auch nicht nur Dorf. Wir hatten jetzt keine Himbeerbüsche oder sowas im Garten, die riechen natürlich auch immer sehr schön.
Ja.
Ich habe eine duftmäßig relativ langweilige Kindheit gehabt.
Okay.
Glücklich,
aber
duftmäßig relativ langweilig.
Ja. Hauptsache, sie war glücklich.
Ja.
Ja.
Na gut, frisch gemähter Rasen.
Oder?
Ich musste manchmal Rasen mähen als Jugendlicher dann.
Ja.
Und dann, aber das ist jetzt kein angenehmer Duft, obwohl es ein schöner Duft
eigentlich
ist.
Eigentlich
Es ist ein schöner Duft.
Ja.
Auch interessant, oder dass Rasen vor allem dann riecht, wenn man ihn schneidet.
Richtig.
Weil die Moleküle gebrochen werden.
Genau.
Ist es so?
Ja, ist es wirklich so.
Tatsächlich,
ja.
Kleine Hänschen kann sich das schon mal so herleiten. Über Moleküle werden wir sicherlich gleich noch einiges erfahren. Ihr kreiert Parfums, ihr kreiert Düfte. Wie werden solche Düfte überhaupt entwickelt? Was kann eigentlich in einem Parfum alles drin sein? Also ein paar Blüten, das weiß jeder, ein paar Öle logischerweise. Wie weit kann das gehen?
Naja, in der Regel kannst du heutzutage alles integrieren. Ja, es ist
auch interessant, ne?
Auch interessant.
Alles.
Eigentlich alles. Duftstoffe, die meisten sind oder werden synthetisch hergestellt mittlerweile. Ne?
Ja.
Also auch gut zum Teil. Sowas wie Moschus oder Amber. Ne? Das sind halt Rohstoffe, wo auch Tiere meistens drunter leiden müssen. Ne? Also zumindest früher. Das wird synthetisch jetzt nur noch hergestellt. Was gar nicht schlecht unbedingt ist.
Ne? Okay. Die Leute, also keine Wertung, also ist nicht minderwertiger.
Nein. Die Leute verstehen immer nicht, dass, also sie denken immer, Natur ist immer das Beste, ist es aber gar nicht, wenn du mal wirklich überlegst. Du kannst jeden Parfümeur dieser Welt fragen, so, der sagt dir immer das Gleiche. Synthetik ist besser in der Regel. Es kommt auf die Qualität der synthetischen Stoffe an. Ja? Das gebe ich jetzt gleich mal dazu. Aber wenn du gute Qualität hast, A, hält dein Duft länger, ist besser verträglich für deine Haut, ja, und du kannst jeden Duftstoff dieser Welt Egal was es ist, ob das jetzt Beton oder was weiß ich, dein frisch gemähtes Rasen oder geschnittener Rasen ist, ja, das kannst du alles integrieren, ja, durch verschiedene Techniken. Ja,
Beton hat einen eigenen Duft.
Ja, hat es.
Also Beton riecht.
Du kannst auch Schweiß oder egal was, du kannst richtig freaky darauf werden. Also das ist nicht, dass es schlechter wird oder sowas. Deswegen kannst du, oder gibt es kaum Grenzen im Bereich Duft oder Parfum. Mhm. Ja, Blüten, klar, das hast du alles mit drin. Jasmin, Rose, das sind so diese klassischen Ingredienzien, die du benutzen kannst. Und dann kommt es halt darauf an, was deine Vision oder was deine Idee ist, auf was du dich fokussieren möchtest.
Ja. Ich habe mal deinen Tisch nämlich gesehen, deinen Labortisch.
Ja.
Da habt ihr was ausprobiert.
Ja.
Und da war sogar eine Duftnote Popcorn.
Ja.
Popcorn weiß ich noch, Tabak und Grapefruit.
Ja, liebe ich auch.
Wer möchte denn nach Tabak riechen?
Oh, gibt viele. Also Tabak ist in der Regel ja ein Duftstoff, der gibt dir diesen rauchigen Effekt noch. Ne? Also meistens sind es Düfte, die sind sehr dunkel, ja, sehr rauchig, schwer. Ja,
schwer.
Ja. Ich habe tatsächlich mal das Gegenteil gemacht. Ich wollte mal einen frischen Tabakduft kreieren. Den habe ich auch aufgenommen dann in meinem Sortiment. Und der ist halt auch frisch. Und das macht es mal anders spannend. So, Popcorn ist halt auch wieder was Synthetisches. Ne? Wenn du Popcorn riechst, dann denkst du sowieso immer an Kino, ne, Unterhaltung, süß, salzig, Butter, was auch immer. Das ist ein synthetischer Stoff halt, wie gesagt.
Okay. Ne? Kleinen Eindruck haben wir jetzt schon bekommen, was in einem Duft alles drin sein kann.
Ja.
Unterm Strich alles.
Im Prinzip alles, ja.
Tatsächlich. Jetzt ist wirklich die Frage, wie fängt man Düfte ein? Also nehmen wir mal was ganz grundlegendes, Sandelholz. Mm. Das ist ein Baum, von dem wissen wir, der hat ein sehr aromatisches Holz.
Ja.
Wie komme ich jetzt an die Moleküle? Mm. Wahrscheinlich, wie konserviere ich die Moleküle? Mm. Denn irgendwann riecht es stark und dann lässt dieser Geruch natürlich auch irgendwann nach. Mm. Okay, wie komme ich an den Geruch? Also, oder meinetwegen beim Popcorn.
Ja.
Also klar, ich rieche es und es liegt in der Luft.
Ja.
Aber wie fange ich es ein?
Das ist Chemie. Ja. Das ist wirklich Chemie.
Ich war ganz schlecht in Chemie.
Ja,
ich hatte sogar im Abi eine 5 in Chemie.
Was war, Bio war besser?
Nein, aber Bio hatte ich nicht mehr am Ende.
Physik?
Auch nicht.
Auch nicht.
Sprachen und so war alles okay.
War
Sprachen,
besser.
Deutsch, alles super.
Ja.
Chemie war mein Endgegner.
Chemie war bei mir eigentlich immer gut. So, ja, wer hätte es gedacht, ja, aber nein, sind das alles Formeln, das ist Chemie in der Regel, ne? Deswegen, das sind synthetisch. Also wenn du jetzt Popcorn-Duft einfangen möchtest, dann musst du das Ganze runterbrechen in die chemikalische Formeln halt, ne?
Ja.
So. Und dann kreiert der Parfümeur daraufhin, fängt er an, sozusagen diesen Duftstoff zu entwickeln. Den wird er nie vielleicht zu 100% so treffen, wie du denkst, wie es ist. Ja, aber kommt immer sehr, sehr nah schon ran. Heutzutage wird auch sehr viel KI benutzt. Ja, das kommt auch noch dazu.
Ja. Ja,
also es ist jetzt nicht mehr diese Romantisierung, wie man es sich vielleicht vorstellt, dass da jeder Parfümeur noch sitzt in so einer alten kleinen Kammer. Ja,
habe ich es mir eigentlich vorgestellt, erst recht bei einem Familienbetrieb.
Ja, das ist schon zum Teil noch so der Fall, aber durch diese ganze, auch dieser Trend von Parfum ist ja gewachsen ohne Ende in den letzten Jahren.
Ja.
Das heißt, die Nachfrage wird immer mehr. So schnell kannst du als Parfümeur gar nicht arbeiten.
Mhm.
So. Von daher hast du die fertigen Öle, dann bereitest du wie jetzt in Rose. Wenn du die kannst du natürlich extrahieren durch verschiedene Methoden. Ne? Dann synthetische kannst du über die Head-Up-Technologie einfangen quasi.
Head-Up heißt?
Also das musst du dir, das kannst du halt nicht zeigen den Leuten, aber das ist so eine Art.
Du zeigst mal quasi so eine Kuppel.
Genau.
Du zeigst gerade mit den Händen wie so eine Käseglocke.
Ja, ja, kannst du dir vorstellen, wie so eine Käseglocke eigentlich. Genau, und das wird dann quasi eingefangen, der synthetische Stoff, so von dort. Also das ist wie
also
so eine
Art. Also da lassen wir das Popcorn unter dieser Glocke.
Ja.
Wird es erhitzt, damit es stärker riecht?
Zum Beispiel.
Okay, also da liegen richtige Popcornkörner.
Nein, das sind dann wieder die chemikalischen Zusammensetzungen. Da liegt kein Popcorn jetzt im Prinzip drunter. Du kannst ja auch kein Beton da reinwerfen. Ne? Also du setzt das schon zusammen, nur von der chemischen Formel.
So, okay.
Den Rest erfängst du natürlich. Also was Rosen antrifft oder sowas.
Ja.
Das wird destilliert, ne, durch die Hitze auch und
okay.
die Kühle. Also das hat dann mit der Chemie halt auch wieder zu tun, wie du was
okay.
anbringst und so.
Jetzt sind wir idiotischerweise beim Popcorn hängen geblieben.
Ja,
kein Mensch möchte da Popcorn riechen, aber es ist irgendwie ein schönes
gibt Leute,
Beispiel.
Gibt Leute, ja.
Es gibt Leute, hast du eigentlich schon gehabt.
Es gibt Popcorn-Parfums schon.
Ja. Kinobetreiber.
Ja.
Die kriegen das auch so.
Duftmarketing, sag ich dir, ganz groß.
Ja.
Auch im Supermarkt.
Ah, Duftmarketing.
Wird eingesetzt. Also auch vor allem, wenn du so am Brot stehst oder am Kaffee. Dann wird von oben, also von den Seiten, wird so ganz leicht und dezent ein Duft, ein Parfum quasi, kannst du sagen, in die Luft gesprüht, was nach so Brot und Wärme und Kaffee riechen kann.
Richtig. Ja? Es ist gar nicht immer echtes Brot. Nein. Es ist gar nicht der Ofen im Hinterzimmer,
richtig,
mit dem wir eigentlich rechnen.
Wäre schön.
Und wir bekommen es aber auch nicht mit, dass es irgendwo zu hören ist, ein Pfft oder sowas.
Nein. Es ist ja so laut drin, also im Supermarkt.
Ja, okay, gut. Also bei Popcorn zum Beispiel, was sind Bestandteile von Popcorn? Das sind also 130 Bestandteile, die du alle brauchst?
Nein, in der Regel nicht.
Wie komme ich jetzt an den Popcorn-Geruch?
Also, das wird halt quasi dann, also du musst es dir so vorstellen, dass die chemische Zusammensetzung, das ergibt es eigentlich. Es gibt keine, wo du sagst, 130 Zusammensetzungen oder sowas. Das sind alles einzelne Duftnoten, das musst du dir wirklich so vorstellen. Es gibt Hunderte, Tausende, die einzeln da stehen.
Man kennt die vom Popcorn.
Bitte?
Man kennt die vom Popcorn, die Bestandteile, alle.
Nein, man kennt sie nicht alle, aber nicht man alle. Kennt viele. Okay. So. Also das kommt halt drauf an. Wenn du es salzig willst, musst du wieder ein anderes Aldehyd vielleicht benutzen als das, was du davor benutzt hast, wenn du es salziger haben möchtest als süß. Es ist total verrückt. Also das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Ne?
Das stimmt. Ja. Na, ich habe nämlich gedacht, bei Farben ist es ja manchmal auch so, interessant auch, wie Farben entstehen, dass man ja den Farbstoff aus der Natur nimmt und dann wird es aber zusammengemörsert und da ist es aber echt. Das ist so hatte ich es mir vorgestellt, dass das Popcorn irgendwie in Flüssigkeit aufgelöst wird, dass Popcorn in Gas verwandelt wird und dass man das einfängt, überhaupt nicht.
Nee, nicht so wirklich.
Okay, gut. Nee.
Du musst dir das vorstellen, wenn du mal nach, du kannst nach Frankreich, du kannst mal zu uns kommen, wie auch immer, aber du hast immer im Lab, also in deinem Office, in deiner Creation Zone, ganz viele vereinzelte Ingredients. So. Und Grapefruit, Extrakt, Essenz, ne, wie du gesagt hattest, oder Bergamo, Limette und richtig viele dabei. Und das vereinzelst und pickst du dann zusammen, je nachdem, was du zusammenstellen möchtest.
Ein Vanilleduft entsteht nie aus einer echten Vanilleschote.
Nee.
Könnte man aber theoretisch auch nicht unbedingt.
Würde ich nicht empfehlen. Das ist halt auch teuer.
So, ja, absolut, daran, deswegen dachte ich daran.
Nein.
Wenn du also einen Vanilleduft kreieren möchtest, schaust du in einem Buch nach, in einem Programm, was alles dazugehört?
Ja.
Oder also, weißt du das auswendig?
Na, ich schaue das schon nach.
Das ist so ein Basic, ne? Vanille ist so ein Basic.
Ist ein Basic, aber du hast ja auch verschiedene Vanilleformen. Ich habe ja auch mein Team in Paris zum Beispiel. Deswegen, ich fliege morgen tatsächlich wieder nach hin, um mich dort mit denen auch zu treffen. Und dann werden wir zusammen da wieder ein paar neue Kreationen testen. Ja, die dann fertig sind. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe die gebrieft, was ich wollte. Weil ich jetzt die Zeit nicht hatte.
Was wolltest du?
Das soll ich dir jetzt schon verraten? Ja.
Wir wissen ja nicht, was draus wird oder ob es gelingt.
Nein, also ich habe tatsächlich was mit Salted Caramel und Oud zum Beispiel. Also was Orientalischeres. Ja.
Das Zweite, was du gesagt hast, war Oud.
Oud, ja.
Was ist das genau? Denn gehört habe ich das in letzter Zeit auch schon mal.
Ist ein großes Ding in den letzten Jahren geworden. In Deutschland vor allem.
Ja.
Kommt aus dem Middle East. So, ist ein Holz vom Adlerbaum quasi, kann man so sagen, was von einer spezifischen, wie soll ich sagen, wird befallen, ne, von einer Bakterie. So, das Harz, was der Baum verliert, also er weint quasi, ne, wird befallen von einem Pilz noch. Und das, was so ganz klein da drin ist und so harzig, so, wie soll ich das sagen, animalisch dann duftet im Endeffekt, ist das Oud. Und je nachdem, wie schwer die Beschaffenheit ist, es zu holen oder wo du es herholst, umso teurer wird es. Also da kriegst du, ich glaube mal, ein Kilo kann weitaus über 50.000 Euro kosten und so. Ja, das ist wie Walkotze, wenn du sie findest am Strand.
Walkotze ist Amber.
Ja, das ist genauso.
Und also die Walkotze heißt Amber.
Ja.
Ja, und die wird ganz besonders gerne verwendet für Düfte.
Ja, es schöne ist, Basisnote.
Wie sieht die Amber aus?
Das musst du dir vorstellen wie wie so ein Harz. Wie nennt man das? So ein edel, so cremig, gold, braunes Harz.
Das klingt schön.
Ja, ist es auch. Es ist ein toller Duftstoff, den du gerne in der Basis benutzt, weil es ist eine schöne Foundation, das ist kräftig und gibt dem Duft meistens so eine gewisse Eleganz.
Okay.
So eine Cremigkeit auch.
Dabei ist es Walkotze.
Wenn du es so sehen möchtest.
Genommen, Wo findet man Walkotze? Am Strand?
Wenn du Glück hast, am Strand.
Wenn
du Glück hast, am Strand, dann sage ich dir, nimm das Ding mit und verkauf's.
Ja. Das kostet unendlich viel Geld, oder?
Ja, also kommt auch auf den Brocken an und auf die Qualität. Aber ich glaube, letztes Jahr war der Fund in Mallorca, glaube ich, oder irgendwo in Spanien, war 500.000.
Mit einem toten Wal immer im Zusammenhang? Oder
Nein.
findet man das auch so
allein
am Strand? Das
wird am Land angesprüht. Also den Wal gibt es nicht immer inklusiv.
Muss nicht. Wie riecht es, wenn man es am Strand findet? Also wenn ich das aufsammeln würde, was nie passiert, weil es einfach zu wenig davon gibt. Ja. Aber ich würde daran riechen. Riecht das auch schon gut?
In der Regel nicht gleich direkt, weil du hast natürlich das Maritime noch mit dran. Also das Ganze drumherum. Aber es riecht so harzig halt. Okay. Das kann man so sagen. Ja, in der Form des Duftes ist es dann schön cremig, so leicht. Animalisch, aber ganz, ganz sanft, sage ich immer dazu.
Hast du bei dir im Labor Amber irgendwo liegen?
Nein. Aber weißt du, wie viele Leute mich immer... Es gibt Instagram-Anfragen, die sagen, hey, ich habe ein bisschen Amber da, möchtest du das kaufen und so. Nein, vielen Dank, alles gut.
Ist gut. Haben die wirklich Amber da? Nein.
In der Regel nicht.
Okay, gut. Genau. Aber dieses Amber ist dann eben ein Naturprodukt. Oder kann ich dieses Amber auch synthetisch erzeugen?
Also synthetisch erzeugen.
Okay, was genauso gut im Prinzip ist.
Ja.
Aber echtes Amber ist dann trotzdem irgendwie nochmal ganz hilfreich.
Klar.
Also sonst bräuchte man es ja gar nicht.
Sonst bräuchte es gar nicht, aber wirklich in der Regel sind die meisten synthetisch hergestellt.
Okay.
So. Es ist halt auch... Ist ein Aufwand. Ne? Mhm. Es hat auch immer mit Kosten zu tun und das ist nicht so einfach. Nee, es ist synthetisch meistens. Ne?
Also. Nur rein theoretisch.
Ja.
Wenn du echtes Amber hättest, was würdest du jetzt damit machen? Wie würdest du es verarbeitet bekommen?
Ich würde das musst du klein hacken, das würde ich auch erhitzen, natürlich dann in der Hinsicht, und destillieren und das dann in Öl bekommen.
Ja. Okay. Vielleicht können wir ganz kurz einmal mal erzählen, wie ist ein Parfum überhaupt aufgebaut.
Mhm.
Ich habe noch so in Erinnerung, dass es so eine Art Pyramide ist. Es gibt da verschiedene Duftebenen.
Ja.
Was ist ganz oben?
Die Kopfnote.
Die Kopfnote ist auch die man am stärksten riecht oder die man als erstes riecht?
Als erstes.
Die Kopfnote riecht man als erstes. Die könnte wie sein zum Beispiel?
Oh, die sind meistens in der Regel sowas wie Grapefruit, Limette, Zitrone. Also leichtere Noten, die relativ schnell verfliegen. So.
Ja.
Das ist das erste Kennenlernen. So, wie wir uns kennenlernen. Also, wir kennen uns jetzt noch nicht so gut. Das sind die ersten paar Minuten, die darüber entscheiden.
Ich habe heute auch nichts aufgetan. Einfach nur, damit du nicht gleich denkst, oh Gott, der hat so einen schlechten Geschmack,
mal,
was das Parfum angeht.
Ich habe dir sogar was mitgebracht, was Kleines. Testen wir nachher.
Oha.
Oha,
wen ich dann wohl noch alles abschleppen kann heute im Laufe des Tages.
Schauen wir mal. Gucken wir mal.
Ja, also das ist die Kopfnote, die nämlich als erstes war.
Ja.
Das könnte was Zitrusmäßiges sein.
Genau, in der Regel. Das ist, also wie du es gesagt hast, das ist die Duftpyramide, sagen wir dazu.
Ja.
Das hilft dem Parfümeur, seinen Duft quasi aufzubauen.
Mhm. Ne?
Die Kopfnote ist wirklich dieses erste Kennenlernen, die verfliegt in der Regel so nach 20 Minuten. Sagt sie Tschüss.
Oh, interessant.
Ne? Also das ist wirklich nur das Kennenlernen. Gefolgt dann von der Herznote. Ne? Also das ist das Herz des Duftes, kann man so sagen.
Ja.
Ne? Das sind dann schon floralere Akkorde mit dabei. Oftmals sowas wie Jasmin oder Iris. Dann hast du manchmal aber auch so würzige Noten mit drin. Mhm. Sowas wie Anis. Ja? Oder das kannst du ja bauen, wie du möchtest. Die bleiben in der Regel zwischen einer Stunde und 4. Wahrnehmbar. So.
Also jedes Parfum riecht nach, sage ich mal, einer halben Stunde nicht nur schwächer, sondern auch etwas anders.
Anders.
Interessant.
Und immer auf der Haut immer anders, klar.
Ja, das kennen wir, der Klassiker. Auf jeder Haut ist es anders.
Genau, und dann gefolgt von der Basis. Und das muss man sich halt vorstellen, wie wenn du ein Haus baust. So eine Foundation.
Das Fundament.
Das bleibt am längsten stehen. So sieht's
aus. Wenn der Sturm kommt.
So.
Und die Frisur nicht mehr sitzt.
Ja, richtig.
Aber der Duft
aber
in der Basis.
Richtig.
Der funktioniert noch.
Und der kann bis zu 24 Stunden halten.
Ey, Wahnsinn.
Ja.
Und genau, was kommt dahin? Also in der Mitte hatten wir so ein bisschen auch etwas Blumigeres, wie du gesagt hast. Oben gerne etwas Zitrusmäßiges ganz unten.
Denn unten hast du dann die schwereren Duftakkorde. In der Regel was Holziges, ne? Sowas wie Sandel, Zederholz, dann Amber, Vanille, Oud zum Beispiel auch. Ganz unterschiedlich. Also schon die holzigeren Noten oder was auch immer du da einbauen möchtest. Aber es gibt auch Düfte, die haben nicht immer eine Duftpyramide. Also dieses klassische. Die sind halt linear. Ne? Mhm. Du kannst ja auch einen Duft bauen, der hat nur Bergamott.
Ja.
Das ist halt auch der Fall. Gibt's auch.
Ist der trotzdem gut? Also ist der, oder ist es halt ein Supermarktduft?
kommt halt drauf an.
Aber hast du einen einfachen linearen Duft auch, den du entwickeln würdest? Nein. Keine Herausforderung für dich?
Nee.
Nicht individuell genug?
Muss ich fühlen. Muss ich fühlen und tue ich aber nicht. Weißt du? Also so pures, weiß ich nicht, ist halt, ja, linear. Finde ich langweilig, muss ich ehrlich sagen. Also finde ich schön, mal dran zu riechen, aber so als Daily Duft, nee. Da darf schon ein bisschen was Spannendes sein.
Ja. Ja. Ich habe gerade gesehen, du hast auf deinem Handgelenk hast du ein Datum eintätowiert.
Ja, das ist Datum von Mama.
Okay.
Geburtsdatum.
Nach Tattoos darf man ja fragen, weil sie werden ja gezeigt. Ne?
Ja, klar.
Das ist das Geburtsdatum deiner Mutter.
Ja.
Auf Lateinisch.
Ja. 10.12.66.
Musstest du kurz überlegen?
Du hättest ja nachgucken können. Ich muss kurz überlegen. Ja, die war gar kein Fan davon am Anfang, aber irgendwann hat sie es dann akzeptieren müssen. Ja.
Und auf der anderen Seite, da war etwas von deinem Vater in...
In Arabisch, genau.
Das ist arabisch.
Das ist die Definition von Erfolg in seinen Augen.
Ne? Nein, also, das ist total lang. Was heißt das?
Ja, Erfolg entsteht durch Fleiß, Vorstellungskraft, den unbedingten Willen und der Fähigkeit, mutige Entscheidungen zu treffen. Fand ich schön.
Ja.
So, und dann habe ich gesagt, so. Und jedes hat so seine Bedeutung. Der kleine Bruder hier noch dabei als Löwe.
Ach, den hast du auch.
Ja.
Ganze Familie hast du da.
Ja, die ganze Familie ist dabei, damit ich die nicht vergesse. Aber, und sein arabischer zweiter Name heißt Laith. Und das ist halt der Löwe auf Arabisch. Weißt du?
Der Laith.
Ja.
Was ist dein letztes Tattoo?
Mein letztes Tattoo?
Also das frischeste, das neueste?
Ich glaube, das hier.
Ah.
Ja, das zeigt mir mal den Weg. Also, und ich fand's.
Das ist eine Pfeilspitze,
genau.
Die quasi also wie so eine Sonnenuhr zeigt.
Ja, so ein Kompass, ein Halbkompass und Pfeilspitze, der mir immer zeigt, ey, es geht immer geradeaus, es geht immer weiter. So. Ich mache mal auch nur Tattoos, die Bedeutung für mich haben.
Ja, was war dein erstes? Ah, jetzt kommt der andere Arm.
Das hier. Aber das ist das einzige auf dem Arm.
Okay, das
bleibt
ist
doch
auch
dabei.
Ein arabisches Wort.
Das heißt Familie.
Al.
Laie.
Alaya?
Ja.
Alaya.
Laie. So, Familie.
Okay, super.
Und meine Mama ist da ausgeflippt. Ja. Also nicht vor Freude.
Ach, nicht vor Freude?
Nee, die hat erstmal geweint. Aber ja.
Nein, wie alt warst du?
18. Gerade jetzt wirklich 2 Tage später mir das gemacht und nicht mal gut gestochen. Ich muss es auch dazu sagen, es war nicht gut gemacht, aber es hat für mich so eine Bedeutung gehabt. Und ich habe echt Angst vor meinem Vater gehabt, was seine Reaktion war oder wäre. Und habe das ein halbes Jahr vor dem versteckt. Und dann habe ich dem das irgendwann gezeigt und dann habe ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Und dann gesagt, schön, toll. Ich so, wie, das war's? So, okay, alles klar. Ja, dann war der Freifahrtschein, weißt du.
Aber es war auf Arabisch immerhin.
Ja.
Und es ist relativ klein und dezent, muss man sagen, am inneren Handgelenk. Ja. Es ist wirklich, obwohl da sitzt noch, da hätte ich gedacht, da sitzen doch die ganzen Pulsadern, die sitzen doch da. Ich finde, das ist so eine Stelle, die tut mir weh beim Gucken.
Nein, ich muss sagen, für mich ist das so eine Art Therapie. Ich kann da einschlafen bei. Also das ist wirklich sowas Beruhigendes. Klingt bescheuert vielleicht, aber es ist was Beruhigendes für mich. Ja.
Und es ist nicht gut gestochen, hast du gesagt?
Ja, naja, das sind so diese Verläufe hier und das ist da nicht sauber gemacht. Aber irgendwie finde ich es halt, ich will es auch nicht mehr ändern. Ich finde, es passt irgendwie.
Hast du das dem Tätowierer auch gesagt?
Habe ich mich damals noch nicht getraut.
Nee, ne? Nee. Bist du später mal hingegangen?
Später, nee, auch nicht. Das gab es dann irgendwann nicht mehr.
Deswegen?
Deswegen, ich sag's dir. Oh Mann, ey. Aber 100 Euro hat er mir abgezogen dafür, das kleine Ding hier.
Oh.
Ja, egal. Jugendsünden.
Aber ich finde das trotzdem auch total erstaunlich. Das Wort Familie, das ist ja fast schon rührend, eigentlich auch für die Mutter, dass du Familie.
Na, Mama war, glaube ich, einfach zu überwältigt in dem Moment. Ich glaube, das ist dieses typische Mama-Kind-Syndrom, ne? Dass dein Kind auf einmal quasi diese saubere Haut, ne, ist beschmutzt in dem Sinne, in Anführungszeichen. Und da war sie einfach überfordert, glaube ich, mit. Ja, was ihr Sohn wieder für doofe Ideen hatte im Kopf.
Kann man ja auch nachvollziehen.
Ja.
Heutzutage sind Tattoos gang und gäbe.
Ja.
Du kriegst keinen Fußballspieler mehr ohne Tattoos.
Das stimmt auch, ja.
Der eine Spanier. Rory?
Rodri,
der ist es.
Ja.
Von dem habe ich gehört. Fand ich auch interessant. Ja. Der hat ein abgeschlossenes Studium.
Ja.
Der raucht nicht, er trinkt nicht, er hat keine Tattoos. Und ich glaube, er hat immer auch sein Trikot immer so ganz sauber in die Hose gesteckt.
Ja.
Er fällt total auf.
Ja.
Ich meine, auf dem Platz, Kampfsau, aber fällt total auf.
Ja. Finde ich auch cool. Also ist ja genauso wie der Cristiano Ronaldo, der hat auch keine Tattoos. Aus dem Grund, dass er halt auch Blut spendet.
Völlig recht, weil er dann kein Blut mehr spenden darf.
Vollprofi aber auch einfach.
Ja. Aber wie toll, gell, dass alle mittlerweile Cristiano Ronaldo so schätzen. Der wurde erst mal gedisst, weil er natürlich auch so ein bisschen dieses animalische, sehr männliche Verhalten an den Tag gelegt hat. Ja. Das war schon sehr animalisch und dadurch hat er, glaube ich, wirklich nicht für große Sympathien gesorgt. Mhm. Aber mittlerweile kennt man ihn so ein bisschen und kann es eigentlich gar nicht glauben, dass er als vierfacher Familienvater so ein... dass man auch gar nichts Negatives über ihn sagen kann. Und die ganzen Mitspieler tun auch nichts Negatives sagen. Aber er ist immer der Erste, der trainiert, der Letzte, der vom Platz geht
also
und hilft allen und
hilft
so.
Hilft allen, das sagten ja auch alle über ihn. Und deswegen, das ist so dieses typische, ich weiß nicht, Syndrom, wenn keiner irgendwie was zu tun hat und seine Meinung wieder über irgendwen aussprechen muss, obwohl man die Person vielleicht gar nicht kennt.
Ne? Ja, also, naja. So sind wir Menschen ja manchmal. So sind wir Menschen. Ich meine, wir sind ja alle ein bisschen so. Da läuft einer mit einer komischen Frisur vorbei. Ja. Was ist das Erste, was man denkt? Boah, was hat denn der für eine bescheuerte Frisur? Und wenn man aber als Zweites es schafft zu sagen, oh Gott, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich darüber urteile. Ich glaube, dann haben wir schon viel erreicht, oder?
Dann hat man schon ein bisschen was
das
erreicht.
Das bin ich. Ja. Ich bin als Zweites, ich denke sofort irgendwie, warum sage ich das? Das ist, jeder soll doch so rumlaufen, wie er will. Außerdem findet er meine Frisur mindestens genauso kacke. Aber ich glaube, man ist schon ganz gut dabei, wenn man sofort erkennt, dass es blöd war.
Ich finde, ich weiß nicht, die Grenze zwischen was du sagst, wie du es sagst, ist halt auch sehr, musst du aufpassen. Also man soll schon auch mit Spaß ans Leben gehen. Ja, und wenn man eine lustige Frisur sieht, dann kann man auch sagen, was ist das denn? So, was hast du denn auf dem Kopf?
Ja.
So, und das ist ja auch nicht schlimm, das darf man ja auch äußern. Ja, aber es ist die Art und Weise, wie man Sachen sagt. Es soll nicht beleidigend wirken. Ja, und wenn man dann sagt, ja, du siehst ja bescheuert aus, klar, ist das nicht schön. Sondern, oh, was ist das für eine lustige Frisur? Habe ich auch noch nicht gesehen. So, ja, sieht ja komisch aus, in meinem Sinne. Ja, gut, ist wie mit Duft. Also kannst du auch nicht dir ein Recht machen. Und wenn du diesen Duft feierst und ich nicht, dann ist es halt so. Ja, klar.
Könntest du dir blaue Haare vorstellen?
Bei dir?
Nein, bei dir. Da fällt doch der eine auf. Ist das aus der türkischen Mannschaft oder auch von den Österreichern?
Nee,
von den Österreichern, glaube ich.
Ich glaube, das war in Rumänien, der Typ.
War das auch Rumänien? Ich das war das Spiel davor.
Ja, der hat blaue Haare.
Der hat blaue Haare. Nee, okay, der war von Rumänien.
Könnte ich nicht.
Das sieht komisch aus.
Nein.
Ich finde es immer so lustig, wenn manche Omas mit so blauen oder lila den Haaren rumlaufen.
Ja, oder dieses Knallrot, ne? Das richtig foxige Rot.
Ja.
Ach, schön.
Was aber schon fast natürlicher wirkt, finde ich, als blau oder lila.
Da hast du auch wieder recht.
Aber gerade bei Omas, ich finde das immer so cool und denke mir jedes Mal, was ist das jetzt für eine Oma? Wie ist die drauf?
Ja.
Ist das so eine crazy Hardcore-Oma? Das weiß man ja vom Äußerlichen nicht, da sieht sie einfach nur aus wie eine Oma.
Ja.
Aber
du, die geht da rein und sagt so, Annette, schneid mir das Ding blau. Ne? So.
Ich mag das Bild einfach, weißt du?
Ja, die Vorstellung, stimmt.
Ah. Du bist Fußballfan, ne?
Ich bin Fußballfan. Ich habe früher sogar auch in der Jugend nebenbei noch Fußball gespielt.
Und zwar auf hohem Niveau?
Naja, also Regionalliga. Also,
aber du wolltest Profi werden. Das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt.
Genau, ich wollte Profi werden. Ich hatte auch Angebote, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden.
Für was?
Fürs Unternehmen.
Das war schon fürs Unternehmen damals?
Ja.
Okay. Hast du eigentlich noch irgendetwas studiert, auch nach der Schule? Also dem richtig eine gute Basisnote noch gegeben, diesen Beruf?
Ja.
Marketing oder was auch immer?
Ich habe internationales BWL studiert, auch in Berlin, auf einer amerikanischen Uni. Und habe den Schwerpunkt da in Finanzen und Marketing gemacht.
Wusstest aber schon, dass du ins Unternehmen der Familie einsteigen würdest?
War ich schon. Okay. Also ich habe mit circa 15... Ja, so wo ich 15 Jahre alt war, habe ich zu Papa gesagt, so, jetzt habe ich richtig Lust, mehr zu erfahren. Ich glaube, ich habe jetzt so meinen Weg gefunden. Also mit 16 habe ich dann meine fußballerische Karriere, sage ich mal, an den Nagel gehängt und habe dann gesagt, ich würde gern richtig erfahren, wie das funktioniert. Wie,
Wahnsinn, was mit 15, mit 16? Ich finde das total früh.
Ja, aber irgendwie, mein Bruder hat meinen Vater damals gefragt, mit, ich glaube, 9 schon, wie machst du dein Geld? Ja, oder mit 8, ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, gut, den hat das Geld interessiert.
Stimmt.
Also, ist der auch im Unternehmen heute?
Der ist auch im Unternehmen,
aber für die Finanzabteilung.
Stimmt, das ist eine Buchhaltung, ja.
Ich wäre mir nicht sicher, ob der nicht ab und zu ein bisschen was abzwackt, ehrlich gesagt.
Muss ich mal checken. Ja, Sven, wenn du das hörst, ich komme noch ins Büro nachher.
Ja, das lohnt dich. Aber dich hat was anderes interessiert.
Nein, mich hat das einfach interessiert. Ich fand das schon immer toll. Ich meine, den ersten Duft an sich habe ich mit 5 Jahren in der Hand gehabt. So, das erste Parfum von meinem Vater.
Okay.
Ganz Klassiker damals, das war vor über 25 Jahren.
Okay, aber irgendwas mit Nummer 5 oder so?
Nee, nicht ganz, aber so Boss Bottled.
Okay, Boss Bottled.
Boss Bottled, der Klassiker.
Kenne ich witzigerweise nicht.
Kennst du nicht?
Also ich kenne Boss, mehrere von Boss vielleicht auch, aber Boss Bottled kenne ich nicht.
Das ist dieser ovale Flakon mit einer grauen Kappe. Das ist so grünliches Liquid. Und das habe ich damals im Badezimmer von meinem Vater entdeckt und habe das in die Hand genommen und habe damit rumgespielt und habe gesprüht und habe das Ding dann aber fallen lassen. Und dann ist es explodiert auf dem Boden. Und dann gab es natürlich Ärger, erstmal von Mutti. 3 Wochen roch es nach Bossbottle im Bad. Schöner Duft, aber ich glaube auf Dauer auch nicht so toll. Und ich war aber so fasziniert von der Flüssigkeit, dass sie so gut roch. Das hat, glaube ich, im Unterbewusstsein dann angefangen. Und in der Schulzeit habe ich nicht viel darüber geredet. Du kennst Kinder. Kinder können skrupellos sein. Vor allem, wenn es im Bereich Junge, ne, und Beauty,
ja,
und Duft und so. Und da habe ich nichts Großartiges gesagt damals. So. Und manchmal haben Freunde von mir dann nach dem Schulabschluss und in der Uni-Zeit, wenn ich dann angefangen habe, langsam darüber zu erzählen oder zu posten, haben sie mich gefragt, hey, seit wann machst du Parfum oder Duft? Ich sage, naja, eigentlich schon sehr, sehr lang. Hä, hast du nie erzählt? Ich sage, naja, aus manchen Gründen erzählt man Sachen nicht. Ja, aber es ist was Schönes, es macht tierisch Spaß. Und vor allem der Punkt halt, das als Family halt zusammen zu machen, ist halt einfach cool. So, und ich weiß, viele und mich fragen auch immer Leute, ist es nicht anstrengend mit der Family? So, ich sage ehrlich gesagt, bei mir nicht. Du hast Meinungsverschiedenheiten, klar, ist ja normal.
Ja, klar.
Kollegen unter sich auch. Aber es ist ein anderes Miteinandersein. Wir sind beste Freunde. Meine Mom und ich, mein Bruder, mein Vater und ich, wir gehen zusammen auf Reisen. Wir feiern zusammen, wir weinen zusammen. Also wir machen alles und arbeiten noch zusammen.
Ja.
Und jeder hat so seinen Bereich. Und deswegen ist das auch gut aufgeteilt.
Bringt dein Vater auch so ein bisschen dieses Familiengefüge mit rein als Iraker? Oder wäre das auch denkbar bei einer rein deutschen Familie? Denn Familie hat ja im Irak eine ganz andere Funktion. Da mag man ja schon auch nicht alleine sein. Da braucht man die Gemeinschaft.
Ja.
Ne? Ihr habt selber irakische Freunde.
Ja.
Und das ist ja ein komplett anderes Verständnis. Ja. Auch wenn es um Partner geht, die man finden soll.
Ja.
Da geht es nicht darum, dass sich zwei verlieben. Also da werden Ehen geschlossen.
Ja.
Mit ganz anderem Hintergrund als bei uns. Das ist nicht so romantisch wie bei uns.
Also wenn du deinen Großvater kennenlernen würdest, bin ich ein Engel dagegen. Ja? mein Vater hat uns oder mich vor allem streng erzogen in dem Stil, aber nicht dieses typische Strenge, sondern mit viel, viel Liebe und hat nur gesagt, hey, sei gut in der Schule. Mehr will ich eigentlich gar nicht. So, bau keinen Scheiß. Ne? Also,
hast du natürlich trotzdem.
Natürlich, klar.
Ja.
Aber nie, wo irgendwer geschädigt wird oder verletzt wird oder so. So einfach dieses typische Kinderkram, was man halt macht. Und ich finde, der Mix macht das. Die Mama bringt dieses typische Deutsche mit rein. Bodenständig, Pünktlichkeit, dann das ein Handshake ist ein Handshake und ein Wort ist ein Wort. So. Bei Papa, diese arabische Seite, bringt diesen, wie du es auch schön gesagt hast, dieses Lebensfreude, diese Tanz quasi, so das Gefühl für das Schöne, das Auge. Ne? Und aber auch dieser harte Fleiß. Und er ist natürlich auch sehr eingedeutscht jetzt nach 36 Jahren.
Ja, das glaube ich.
Aber er lebt das Ganze immer noch. Und das, glaube ich, macht das aus. Deswegen ist auch die Art und Weise, wie man sich morgens Hallo sagt, wie man zusammen diskutiert, argumentiert, ist halt was anderes. Klar, wenn dann mal irgendwie ein bisschen Meinungsverschiedenheiten sind und es wird vielleicht lauter oder sowas, dann ist man aber nach einer Stunde wieder zusammen, umarmt sich und dann abends trinkt man Wein zusammen. So.
Außerdem wohnt ihr ja auch nicht zusammen abends.
Ja, das auch noch. Ne? Also,
doch?
Nein.
Also, ich dachte schon. Ich dachte, doch, das auch noch. Nein, das nicht.
Das wäre dann zu viel. Also, ich hab die alle lieb, aber dann reicht's auch. Ja, nein, Spaß. Aber das macht das, glaube ich, aus. Und ich weiß von Erfahrung her, von anderen Unternehmen, die jetzt, weiß ich nicht, das kommt auch immer auf die Person an, so ein rein deutsches Unternehmen sind, ist es oft das kühler, dass die Distanz zwischen den Eltern und den Kindern, weißt du?
Ja, wir sind alle ganz anders. Selbst die Eltern in der DDR damals haben ihre Kinder ganz anders gezogen. Da hat die Gesellschaft miterzogen und wo auch immer die untergebracht waren, tagsüber alle waren ja arbeiten, auch die ganzen Mütter.
Ja.
Also da gibt's eine ganz andere auch Distanz als zu diesen ganzen Helikoptereltern aus dem Westen, ne?
Ja.
Die wir alle so gut kennen. Aber interessant, dass du gesagt hast, ein Headshake ist ein Headshake und ein
Wort ist ein Wort.
Ein Wort ist ein Wort.
Ja.
Die habe ich ja auch beobachtet bei meinen Freunden. Da gab es irgendwo, hat er mal was getan vor 500 Jahren. Also wir reden vielleicht von vor 6, 7, 8 Jahren.
Ja.
Hat er mal was getan.
Ja.
Mittlerweile sind sie alle in Deutschland. Und dann geht er aber irgendwann hin und holt sich ein paar hundert Euro ab, weil das ist noch übrig von damals, weil er da vielleicht jemanden als Arzt oder so behandelt hat. Ja, für umsonst, du hilfst mir später bei. Und ey, nach 8 Jahren braucht man Geld,
ja,
und dann kommt das Geld. Finde ich total erstaunlich.
Ja, ich finde, es ist ein Geben und Nehmen immer im Leben. Und das ist das Schöne, wenn du dich auf deine Freunde verlassen kannst, auch nach so langer Zeit. Ja. Ja, wenn du mal in der Bredouille bist oder dir geht's mal gerade nicht so gut, dass du dann einfach sagen kannst, hey, Christian, kannst du mir 100 Euro leihen? Mir geht's gar nicht so gut. Ja, dann heißt es nicht, wofür brauchst du das Geld? Wann kriege ich das gleich wieder? Sondern dann sagst du, hier, mein Bruder, nimm das.
Ja.
So, ja. Also, und das finde ich halt schön, dieser Zusammenhalt. Ich liebe das. Also, macht tierisch Spaß. Und das ist halt, das ist auch in der Art und Weise, wie wir dann arbeiten, weil du arbeitest ja für ein großes oder größeres Ziel hinaus. Das ist ja dein Baby. Ja. Und meine Vision ist es, mit meinem Bruder die Marke die nächsten 30, 40 Jahren weiterzuführen, natürlich, mindestens. Und dass unsere Kinder die irgendwann auch noch übernehmen. Das ist natürlich ein Traum, also eine Vision natürlich. Aber ich glaube da dran. Und das motiviert mich, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, deswegen mache ich das. So, es macht einfach Spaß.
Und interessant, wie du letztendlich zu deiner Duftbegeisterung gekommen bist, durch dieses kleine Missgeschick im Bad, als die Flasche Parfum dort kaputt ging und das Bad 3 Wochen danach gerochen hat. Das ist ein bisschen wie Obelix, der in den Zaubertrank fällt.
Das sage ich auch immer.
Oder?
Ich sage es auch immer. Also es ist wie, wenn der Obelix in den Zaubertrank gefallen ist. So sage ich das tatsächlich bei manchen Schulungen, wenn ich die Dufte erkläre.
Ja.
So ist es.
Nun gehört zum Parfum natürlich auch ein gutes Marketing dazu. Du hast auch eine kleine Basis auch durch deine Ausbildung, dein Studium bekommen. Und es heißt ja immer bei Düften, und das ist bei dir sicherlich nicht anders, ein Duft, ein Parfum soll eine Geschichte erzählen.
Ja.
Das klingt jetzt erstmal nach sehr viel Marketing.
Ja.
Inwiefern kann ein Duft in deinem Fall auch wirklich eine Geschichte erzählen?
Also ich glaube, wir unterscheiden uns da extrem, oder ich generell, weil ich habe ja die Düfte, die du alle, das sind alles echte Geschichten, basierend auf Lebensereignissen.
Wie zum Beispiel, was ist ein schönes Beispiel?
Ach, das ist unterschiedlich. Also in der einen Kollektion, das ist die Classic Collection, sage ich immer, ist eine Duftweltreise. Also Orte, wo ich war, ob es jetzt in Ibiza ist, der Sommerurlaub immer mit Freunden, Familie, seitdem man 7 Jahre alt ist. Ob es Berlin Soul ist, die Seele Berlins, diese Hommage an unsere Heimat oder meine Heimatstadt, an die Familie. Weil uns Berlinern wird ja mal gesagt, wir haben eine laute, kalte Schnauze, aber eigentlich haben wir ein ganz weiches Herz drin. So, das ist ganz unterschiedlich. Und das ist, ich glaube, was das Feedback betrifft von unseren Kunden und von den Leuten, ist, dass wenn sie die Geschichten lesen, online auf der Website oder egal wo, ob es jetzt hier im KDW ist, in Berlin oder sonst wo, die können sich damit richtig identifizieren. Die sehen das, die lesen das und die fühlen das. Okay. Und ich finde, wenn du einen Duft kreierst, der die Geschichte, deine ganz eigene noch schreibt, das ist das Schönste auf der Welt. So. Und du kannst natürlich ein tolles Marketing machen dahinter und eine tolle Duftgeschichte ausdenken oder. Aber das merken die Leute auch irgendwann. Die sagen sich, ja, okay, der Duft riecht gut. Aber, naja, so.
Was ist jetzt die Geschichte hinter dem Duft, zu dem du durch einen Urlaub auf Ibiza zum Beispiel inspiriert wurdest? Was ist die Geschichte dazu?
Luxury Passion heißt der Duft. Das ist ein sportlich eleganter, sage ich immer. Und Luxury sage ich direkt von vorne, nein.
Also sportlich heißt, der riecht ein bisschen nach Schweiß auch.
Nee, nicht ganz. Ganz das nicht. Sportlich ist eher frisch gemeint.
So, frisch gemeint, ja. Warum ist es sportlich, fragt man sich doch. Sportlich hat ja eigentlich mit frisch nichts zu tun.
Eigentlich nicht, aber das ist so dieses, ja, es wurde irgendwann mal aufgegriffen, ne? Das ist so dieses Frische, dieses Energizing quasi sein soll. Und das Luxury in den Namen steht für den Luxus, den du mit deinen Freunden und Familie verbringen kannst. Egal, ob es jetzt Ibiza ist oder für jemand anders woanders. Für mich ist es halt dann Spanien-Ibiza gewesen. Und dass du deine mal die Seele baumeln lassen kannst. Dass du nicht den materialistischen Luxus hast, ja, sondern dass du wirklich die Zeit mit deinen Freunden und deiner Family über Tage, Wochen dort verbringst. So. Und ich kenne die Insel sehr, sehr gut. Ist ja eine Hippie-Insel eigentlich mal gewesen.
Ja.
Klar, auch bekannt für Partys und allem drum und dran, exzessiv und ja, alles schick. Aber es gibt halt auch Orte, Küsten, Formentera sowieso, wunderschön. Da musst du nicht in die Karibik fahren, sondern fliegst du einfach nach Ibiza und nach Formentera, das kristallblaue Wasser, wenn du da baden gehst. Die Locals, weißt du, die Menschen einfach auch, das ist die Ibizenkos.
Die Ibizenkos heißt
die Ibizenkos,
wie lustig.
So. Und das ist halt einfach schön. Und dieser Vibe, wenn du da ankommst, ist einfach ein so spezieller, wo ich gesagt habe, ey, Das muss ein Duft sein, der dem widerspiegelt meiner persönlichen Geschichte, aber auch der Insel. So, und deswegen ist der Duft mit Mandarine, Orangenblüte in der Kopfnote.
Ne? Ja, was für viele Inseln gelten könnte, theoretisch.
Genau, theoretisch.
Ne?
Aber für mich in dem Moment, das ist halt das, was ich gefühlt habe. Minze, also auch wieder hier was schön Frisches mit drin.
Gibt's Minze auf Ibiza viel?
Ja, also in meinem Drink gab's Minze.
Ja. Ja. Okay.
Und schlussendlich dann hast du ein bisschen Amber, Zedernholz mit drin gewesen. Also es ist für jeden immer eine andere Interpretation, aber für mich ist es das halt, dass dieses sportliche Eleganz, aber auch einfach der Luxus, den du hast, Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen.
Ja. Ich stelle mir das dann zu konkret vor, natürlich. Wenn du sagst, Ibiza war meine Hippie-Insel, hätte ich jetzt gedacht, das ist vielleicht so eine kleine Marihuana-Note oder sowas in dem Duft mit dabei.
Nee,
ist sowas denkbar oder völlig aus der Luft gegriffen?
Nee, ich hab
manche
Lust
riechen
drauf.
Es ja gerne, ich finde es furchtbar.
Ich mag es nicht auch, also ich mag es nicht aus der Straße jetzt hier, wenn ich kann den Geruch nicht ab. Aber ich habe Cannabis-Akkord mit ein paar Düften drin. Ja.
Mhm.
So, das geht. Ja, aber das riecht dann nicht wie dieses typische, was du draußen rauchst.
Nein. Es ist einfach schöner und sanfter und milder. Und
grüner, sowas. Also das ist cool, das kann man schon machen. Genau. Ja. Aber um deine Frage zu beantworten, es gibt natürlich en masse große Firmen auch und viele Mitstreiter, die, ich weiß nicht, ein großes Model nehmen, was man kennt halt und dann dieses typische durchspielt und durchkaut und dann sagt, ey, das ist der tollste Duft der Welt. Aber da ist nicht viel hinter. So. Und ich finde, heutzutage, vor allem, wir sind ja in der Nische unterwegs. Also stellen das halt immer noch in unserer Manufaktur her, per Hand. Ist es halt, dass die Leute wirklich den Switch auch über die letzten Jahre gemacht haben und sagen, weißt du was, Parfum, Duft, das ist was Wichtiges. Das ist gar nicht so zu unterschätzen mehr. Ja, wir Männer vor allem früher. Ja, kannst du dich, also, da war diese Klassiker, die Eau de Colognes dieser Welt, Hauptsache schnell auf und ab ins Büro. Das war's. Ja.
Ja.
Aber die Männer vor allem heutzutage, auch die jungen Männer, die machen sich richtig Gedanken. Was trage ich heute? Welchen Duft nehme ich? Was sagt er aus? Die kennen sich mittlerweile so gut aus oder besser aus als manche Parfümberater. Die kommen da rein und dann legen die da 300, 400 Euro auf den Tisch und sagen, zeig mir was Schönes. Was mit einer schönen Haltbarkeit, Silage und das und das und das und das. Ja. Da stehen manche da und denken sich, was willst du denn jetzt von mir? Also, hä? Das ist verrückt.
Was ist Silage?
Silage ist, wie lang ein Duft in der Luft bleibt, quasi. Ne?
Okay.
So, und, oder was du auch hinterlässt an einer Duftspur. So. Es war total schön. Ich hatte letzte Woche ein Ereignis auf der Straße, bin ich bei mir um die Ecke zu Hause rumgelaufen, habe ich gerade einen neuen Duft, den ich probiere, den ich nächstes Jahr lancieren werde, aber ich kann dir jetzt nicht verraten, was da drin ist.
Ja, was ist da drin?
Ja. Was Schönes. Und die ist mit 5 Minuten.
Welches Land hat dich dazu inspiriert?
Vietnam.
Okay, Vietnam, interessant.
Ja. Und die Frau ist mit 5 Minuten hinterhergelaufen. Und irgendwann hat sie sich getraut und hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, was hast du für einen Duft drauf? Ich laufe dir seit 5 Minuten hinterher und das ist unfassbar schön. Und dann ist es natürlich auch Balsam für die Seele.
Also hast du es mit Absicht auch so aufgetragen, damit Menschen in deinem Umfeld auf der Straße das riechen und darauf reagieren?
Mache ich immer so.
Okay.
Das mache ich. Das ist der beste Test, den man machen kann als Parfümeur.
Dann gehst du schön in die U-Bahn oder so.
Egal wohin.
Da ist man schön dicht an dich.
Egal wohin. Dann, ich liebe das auch. Meine Leute im Büro, in der Manufaktur, ich quäle die manchmal mit, du musst jetzt mal hier testen oder das probieren und das und das. Das ist die beste Resonanz, die du haben kannst. Und das ist natürlich dann schön, wenn dann genau sowas eintritt, ne, und du stehst da und grinst dann und sagst, naja, der Duft ist noch nicht auf dem Markt. So.
Ja.
Wann, wie, wo kann ich nicht nächstes Jahr, es tut mir leid.
Okay. Die hat sich schon in den Newsletter auf jeden Fall eingetragen.
Hat sie auf jeden Fall. Die hat mir auch nochmal privat geschrieben. Auf jeden Fall. Ja.
Ach, guck mal, da ging doch was.
Ja.
Da ging doch was. Da auf der Straße angesprochen werden. Mhm. Das klingt natürlich wirklich jetzt nach der Story, aber ich glaube sie dir auf jeden Fall.
Du, also, das ist keine Story. Die Leute kommen auch mittlerweile auf mich zu, wollen Fotos machen, Unterschriften. Dann sagen sie, riech mal an mir. Das ist verrückt. Das ist surreal geworden.
Oder sie wollen ein Foto mit dir, weil du ein bisschen aussiehst wie Ray Garvey.
Wie Ray Garvey?
Den hat dir doch keiner gesagt?
Nee, den habe ich noch nicht gehört.
Ich muss mal denken, Ray Garvey. Ihr seid vom Typ her, seid ihr so ähnlich.
Ich höre ja immer Aquaman. das höre ich immer andauernd, oder Thor oder weiß ich nicht was, aber Ray Garvey habe ich noch nicht gehört.
Aquaman.
Der ist neu. Ja.
Ach so, ja,
da musste ich ja mit unserem Kollegen hier Bülent letztens was drehen, also letztes Jahr.
Ihr habt im Bubblenet, habt ihr nämlich zusammen ein bisschen was Lustiges gedreht. Ja, und, stimmt, da hat er dich Aquaman genannt.
Da hat er mich mit Anne, wie heißt sie? Anneliese? Anneliese, glaube ich.
Ach, Anneliese, seine Anneliese.
Anneliese, ja. Damit hat er mich bezürzt.
Wir können ja noch mal ganz kurz darüber sprechen, was wir so alles falsch machen im Umgang mit Parfum. Ja. Ist ja schön, den Experten zu haben, der uns noch mal darauf hinweisen kann, wie Parfum eigentlich richtig aufgetragen wird.
Ja.
Der größte Fehler, weiß ich nicht, verreiben.
Ja.
Da machst du die Moleküle kaputt. Das wissen wir inzwischen. Es sei denn, und dann habe ich mir gedacht, wenn man merkt, oh, ich habe zu viel aufgetragen. Mhm. Man selber riecht es ja nach einer Zeit nicht mehr so und neigt dazu, dann etwas zu viel aufzutragen. Mhm. Vielleicht merkt man es dann doch. Aber wenn man dann reibt, kann man wieder ein bisschen entschärfen, oder? Oder nicht?
Ja, jein. Also wenn du dich schon sowieso eingebadet hast mit dem Duft, dann bringt das jetzt auch nicht mehr viel.
Gut, okay. Aber wir wissen, nie die Handflächen aneinander reiben. Nein. Das sollen wir lassen.
Da brichst du mir das Herz mit.
Okay, gut. Mit was würden wir denn noch das Herz brechen?
Eigentlich, es sind so typische Fehler, die alle von uns machen. Das ist das Parfum im Badezimmer eigentlich lagern. Also so mittendrin einfach stehen lassen, am besten noch, dass der Sonnenschein reinknallt und die Hitze den Duft richtig schön bearbeiten kann.
Auch ohne Badezimmer mit Sonne? Manche haben ja nicht so ein großes Fenster im Badezimmer.
Ich sag mal, du kannst eine Ausnahme machen, wenn du es hast, also so einen Badschrank hast, der schön dunkel ist.
Der dunkel ist.
Dann kann ich es noch verkaufen.
Denn ich wette, dass inklusive mir 99% aller HörerInnen, die jetzt zuhören, ihr Parfum im Badezimmer gelagert haben.
Absolut. Und sie werden jetzt wieder sagen, ja, und wo, du Schlaumeier, soll ich das dann hinstellen? Ja. Na, so, klar.
Im Wohnzimmer ist auch hell.
Wohnzimmer ist auch hell. Am besten sogar. Schlafzimmer meistens.
Ah.
Ja, also da ist es relativ neutral auch und angenehm von der Temperatur, in den besten Fällen. Und dunkel eigentlich auch in der Regel. Ne? Also da würde ich es irgendwie schön positionieren. Manche oder ganz viele haben sich jetzt auch Parfumschränke schon eingebaut. Ne? Also das sind dann aber die Fans, die richtigen Hardcore-Fans. Das sind so, oder du brauchst sie jetzt auch nicht in den Tiefkühler reinpacken.
Okay, gut.
Das bringt auch nichts.
Aber also, kalt generell ist gut. Im Keller wäre es auch gut gelagert.
Im Keller wäre es
nicht schön, aber...
Ja.
Aber so, es hält.
Ja, also Hitze ist der größte Killer.
Was macht dich noch verrückt?
Och.
Was ist zum Beispiel mit Parfum auf die Haare, auf die Kleidung? Ich weiß, von Napoleon hat man damals gesagt, er hat das irgendwie in die Haare ständig gemacht. Ja, ja. Auch auf die Kleidung. Mhm. Deswegen hat man ihn ja genannt, der parfümierte Despot oder der parfümierte Barbar.
Ja.
Das waren so Spitznamen, die Napoleon hatte. Was ist das, ein bisschen auf Kleidung?
Nee, das ist super.
Mach super.
Das ist super, weil das ist auch vor allem für die Menschen, die Probleme haben, einen Duft lange auf ihrer Haut zu spüren oder dass der lange auf der Haut da ist. Das ist super. Nur bitte pass auf, dass du den Duft oder den Flakon nicht direkt auf die Kleidung oder auf die Haare raufsprühst. Ne? Ja. Das ist halt, wenn du was Tolles anhast, sowas aus Seide oder irgendwas Hochwertiges oder Leder und du sprühst da richtig rauf, dann hast du Flecken dann. Und das wollen wir ja auch nicht.
Okay, so. Und also bei der Abstand 20 Zentimeter, das ein bisschen breit gestreut wird auch.
Genau. Ich sage immer, mach eine Duftwolke. 2, 3, 4 Sprüher, wie auch immer du dich fühlst und lauf hindurch. Und dann hast du es auf den Haaren leicht, auf der Kleidung und dann sprühst du es auch auf die Haut nochmal, wenn du es drauf möchtest. Ganz einfach. Ja. Also da habe ich absolut nichts dagegen.
Haare auch okay?
Haare super.
Ah, okay.
Also alle Parfümeure dieser Welt sagen genau das Gleiche. Oliver Cresp ist einer der absoluten Star-Parfümeure. Der hat alles Mögliche kreiert. Hat auch seine eigene Brand mittlerweile. Und den habe ich vor 2 Jahren das letzte Mal in Paris getroffen. Und er hat mir auch gesagt, du, ich habe nicht mehr viele Haare, aber früher habe ich das nur auf meine Haare aufgesprüht. Mhm. Und der Mann ist 80 fast oder 75 Jahre ungefähr.
Und in Haaren hält es besser als jetzt auf der Glatze zum Beispiel?
Ja.
Wenn er keine mehr hat?
Wenn er keine hat.
Okay, Haare speichern das schon so ein bisschen.
Das ist schon gut. Mhm. Aber auch nicht zu nah halt einfach. Dann mach einfach schön ein bisschen Abstand, 20, 30 Zentimeter, wie du gesagt hast.
Ja.
Und dann ist es fein.
Ja.
Vor allem, wenn du lange Haare hast, wie die Damen oder ich jetzt auch im Fall.
Genau, du auch.
Du sprühst es ein und dann wehst du deinen Kopf und deine Haare mal und dann sprühst du so vor dich hin.
Du hast dazu natürlich noch den Ray Garvey-Bart.
Ich habe noch den Ray Garvey-Bart.
Den Aquaman-Bart. Sprüht man auch in den Bart ein bisschen?
Ja, ich sprühe mir, glaube ich, automatisch schon in den Bart.
Okay.
Also wenn ich mich jetzt mal hier einparfümiere, kommt was drauf. Ja,
okay.
Das merke ich schon. Definitiv.
Es geht schon großflächig.
Es geht schon großflächig.
An welchen Stellen überhaupt ist es am effektivsten?
Ach du, also...
Ich habe ja mal gehört hier was ist das für eine Stelle? Ich zeige jetzt gerade diese Stelle, wie nennt sich die? Unter dem Hals, unter dem Kehlkopf.
Beim Schlüsselbein oder
ja,
was?
Ja, wo die Schlüsselbeine sich treffen, also richtig in der Mitte. Ja. Das sei eine gute Stelle, weil es da besonders pulsiert oder
ja,
so.
Ja, also pulsierende Stellen, klar.
Ja.
Handgelenk hier, ich mag auch den Nacken zu parfümieren, das ist auch immer schön. Dann gibt es noch so Theorien, Thesen wie Bauchnabel. Ja,
richtig.
Oder hier hinten,
Kniekehle.
Aber
Kniekehle.
Okay. Nee, also ich bin jetzt kein Fan davon. Ich bin so der klassische, so du sagst, sprühe hin, wo du möchtest. Ja, Hauptsache du fühlst dich gut.
Mhm.
Und dann siehst du, musst du es eh testen für dich.
Ja.
So, ja, es gibt halt auch leider schlechte Duftträger. So. Da kannst du nicht viel machen. Und deswegen sage ich dann, Kleidung und Haare ist dann super für dich.
Wie findet man das raus,
das
ob man ein schlechter Duftträger ist?
Das musst du testen.
Und du brauchst ehrliche Freunde.
Und du brauchst ehrliche Freunde.
Wie ja. sagen.
Aber du kannst natürlich auch den Test selber machen. Wenn du es aufsprühst, dann hast du nach einer Stunde oder zwei, vielleicht riechst du gar nichts mehr.
Mhm.
Dann funktioniert das nicht. Dann riechst du andere Düfte, die halten dann 12 Stunden, 24 Stunden. Na, das ist ganz unterschiedlich.
Wenn wir Düfte testen, also um wirklich ein erstes gutes Bild zu bekommen. Ist das nach 5 Sekunden schon? Aber braucht man eine Minute? Also wir reden jetzt davon, jemand ist vielleicht irgendwo in einer Parfümerie oder bei dir und will ein paar testen.
Ja.
Ist ja nicht einfach, weil so viele Eindrücke dann auf einmal, da ist man ja komplett mit überfordert. Ja. Ne? Aber wir alle kennen das auch beim Flughafen aus Langeweile. Ja. So, oh, ich teste mal einen neuen Duft.
Ja.
Und dann nach 15 Minuten, wenn man dann auf dem Heimweg ist oder
Drehen
so.
Eine Runde, trinken Kaffee. Was auch immer.
Dann,
lass das ein bisschen Zeit zum Einwirken. Und dann kommst du nochmal in den Genuss, 10, 15 Minuten später zu riechen.
Und trotzdem das erste Mal gleich schon riechen? Oder sprühen und lassen?
Kurz mal lassen. Also
mal lassen.
Viele halten sofort ran.
Ja, natürlich.
Ne? Und sagen dann, oh, es riecht aber komisch. Naja, gib dem Duft mal kurz die Chance. Ja? Wir haben ja auch Alkohol noch mit drin. So, und da muss man natürlich dann auch dem Duft einfach diese Möglichkeit geben, kurz mal sich auch zu entfalten.
Ja.
Und deswegen kurz, wie du es gesagt hast, gar nicht direkt dran riechen, kurz die Zeit nehmen. Nach ein paar Sekunden dann dran riechen.
Okay.
So, genau. Also das ist der Idealfall.
Okay, du hast etwas mitgebracht. Also kann ich was erraten vielleicht? Nein,
du kannst
gibt
auch
nicht,
was
erraten. Nein, es gibt nichts zum Erraten.
Naja, doch. Vielleicht findest du ja was raus. Warte mal, welchen gebe ich dir?
Ich weiß jetzt nicht, wie Ambar riecht, weißt du sonst?
Nö. Komm mal her, gib mal deinen Namen. So.
Okay, viermal
ich habe gesprüht, ja.
Gespürt, okay. Also ich rieche jetzt noch nicht dran.
Genau.
In mal 10 Minuten.
Mal sehen, was. Nein, du kannst natürlich jetzt gleich.
In 2 Minuten.
Du kannst jetzt in ein paar Sekunden kannst du schon mal dran riechen.
Das ist natürlich schwer. Mir fehlt das Vokabular. Das ist
Versuch
das.
Mal.
Das lernt man. Es ist fruchtig auf jeden Fall.
Ja.
Es ist was mit Zitrone auf jeden Fall dabei. Hm? Es ist ein bisschen die Sonne des Südens. Hm. Also Wasser.
Okay.
Ein bisschen. Es ist vor allem das Fruchtige, das ich im Moment rieche.
Hast du was Grünes mit drin? Nimmst du was Grünes vielleicht wahr?
Ich muss erst mal meine Nüstern sozusagen neutralisieren. Wie neutralisiert man am besten, wenn man so 2, 3 Düfte dann doch mal probiert, weil man nicht die Zeit hat?
Mhm.
Wie neutralisiere ich die Nase?
Also am besten, also im Idealfall frische Luft.
Ah, klar. Okay, ja klar, frische
also
Luft.
Also frische gut. Luft einfach am besten. Dann hast du in der Regel ja mal Kaffeebohnen irgendwo stehen. Ich bin da kein großer Fan von. Weil es ist ein extra Aroma.
Mhm.
Ja, und eigentlich, wenn du noch drin riechst, dann hast du nochmal ein Aroma dran.
Mhm.
Die einen sagen dann, nein, das ist schon echt gut zum Neutralisieren. Jeder so seins. Sieht lustig aus. Wenn du hier nichts hast, dann kannst du auch einfach mal am eigenen Körpergeruch mal riechen.
Mhm.
Ja, in der Armbeuge.
So. Ach, okay, der eigene Körpergeruch.
Genau. Und dann dementsprechend einfach ein bisschen Zeit geben. Also die Leute können schon, sie können... Bis zu 7 Düfte schaffen sie.
Okay.
Ja, manche können halt auch nach 3 nicht mehr, klar, aber gibt schon viele.
Die grundlegende Frage ist ja auch, wie viel sprühen? Denn wenn man es übertreibt, wird es unangenehm für andere.
Mhm.
Wenn man zu wenig macht, dann war es auch umsonst.
Mhm.
Und man hat ja auch einen Duft, man möchte ihn ja auch zeigen.
Mhm.
Und es ist wahnsinnig schwer abzuschätzen, wie viel. Du hast jetzt 4-mal auf mein Handgelenk gesprüht, aber das war jetzt auch nur zum Testen.
Ja.
Also Kleopatra hat ja damals angeblich, die Ägypter haben es ja erfunden angeblich, das Parfum habe ich gelesen, die hat ja angeblich ihre Segel vor den Schiffen in Parfum tränken lassen, damit man schon riecht, da kommt die Armada.
Ja.
Klingt natürlich auch nach einer wahnsinnigen Geschichte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man erzählt.
Sie hat ja auch in Eselsmilch gebadet. Ne? Und das ist halt auch also die hat dann auch schon mal einen ganz anderen Turn gehabt schon von damals. Also Vorreiterin schlechthin im Bereich Beauty und Duft. Ja. Aber in der Regel gibt es keine Faustregel, wo du jetzt sagst, wie viel Sprüher tatsächlich. Es kommt auf den Duft halt drauf
an. Auf die Schwere des Duftes,
auf die Schwere des Duftes und die Intensität. Ich bin totaler Fan von auffällig, unauffällig.
So, ja, aber ne? Das muss man auch erstmal schaffen.
Das
auch
eine
Interpretationssache.
Klar, aber du hast jedes Parfumhaus, jede Brand oder jeder Parfümeur auch, der sollte im Idealfall ein Credo haben, wie seine Düfte wahrzunehmen sind, wie sie gestaltet sind. Ja, es gibt manche Häuser, die sind auf brachial ausgerichtet. So, die sind immer laut. Du sollst so damit strahlen und du sollst von 10 Kilometern schon Entfernung wahrgenommen werden. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Ja. Ich möchte, dass du einen Duft trägst, der dich schmeichelt, der deine Charakterzüge nach außen widerspiegelt, der dir ein gutes Gefühl gibt, ja, und deiner Person entspricht und langlebig auf der Haut ist, aber nicht aufdringlich bei den anderen Menschen. Diese typische, du kennst das, Fahrstuhlsituation. Kommst rein und auf einmal erschlägt dich eine unsichtbare Wand.
Ja.
Und du denkst dann so, wie komme ich hier wieder raus?
Ja.
Und das ist halt unangenehm. Und so wollte ich nie irgendwie einen Duft machen, der halt unangenehm ist. Und das ist halt echt das Schöne, wenn dir Kunden und Menschen sagen, wow, das ist unglaublich, keiner dieser Düfte geht mir auf die Nerven.
Aber weißt du, was wirklich oft unangenehm ist? Das ist Aftershave.
Ja,
zu viel Aftershave. Und das erlebst du überall.
Ja. Ja, das ist noch die Generation von früher.
Das, ja, hier so.
Mhm.
Ja. Und das riecht immer streng
gleich.
Und unangenehm.
Und immer gleich. Das immer diesen.
Und immer gleich.
Wie soll ich sagen, alt Opa, so ein bisschen den Stil. Ne? Es ist halt von früher dieses, also was man kennt halt. Ne? Es hat ja irgendwie auch schon was Cooles wieder, aber der Geruch ist, ich gebe dir recht, das ist nicht mehr on point.
Ja, also der ist zu. Was stimmt mit dem Aftershave nicht? Also streng genommen, mit dem klassischen Aftershave.
Es stimmt ja eigentlich.
Ist es nicht dezent genug?
Ja, es ist halt so dieses typische 0815, würde ich jetzt mal so sagen. Dieses Rasier, Wasser, Typ Zitrus, aquatisch, einfach irgendwas zusammengebröselt und komm, hau rauf und dann ist gut. Also es ist kein Charakterzug dahinter so richtig.
Weil es zu was ist?
Für mich einfach zu linear. Da haben wir es.
Okay, zu linear. Nicht fein genug, nicht so viel, nicht genügend Nuancen.
Ja, genau.
Da sind 2, 3 Hämmer, anstatt 10 dezente Noten sind da 3 starke Noten.
Vielleicht.
Also
oder du hast auch einen niedrigen Duftölanteil auch. Ist ja kein Parfum. Ist ein Aftershave.
Richtig, Duftölanteil.
Ja, also das geht ja weiter runter. Ja. Und deswegen hast du mehr Alkohol drin. Weil wenn du nach dem Rasieren und dann zack, zack, ist ja mal gesagt worden, gibt es dir den Boost so in deiner Haut.
Ja. Also jetzt rieche ich auch schon wieder so ein bisschen mehr.
Ja.
Ich könnte nur. Wahrscheinlich ist es irgendein Baum, eine Pflanze oder so, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was es ist.
Es ist auch schwer.
Mir fehlt das Vokabular.
Jeder, der dir erklären möchte, dass er das und das und das und das rausriecht, der lügt.
Ja.
Das geht nicht. Also nicht mal die Star-Parfümeure dieser Welt können das. Die können 2, 3, 4 vielleicht rausriechen auf deiner Haut, aber niemals alle. Niemals. Geht nicht.
Es sei denn, du bist ein Genie.
Es sei denn, du bist, weiß ich nicht was. Ja, aber nee, das ist wirklich nicht der Fall. Also wir haben, der Duft heißt Forest Fantasy. Eine Interpretation des morgendlichen Spaziergangs im Wald eigentlich. So, du hast es richtig gut rausgerochen. Du hast fruchtige Noten mit drin. Du hast grüne Noten mit drin, also grüner Apfel auch. Ich habe Rosmarinnoten mit dabei. Es gibt so diese Würze auch mit. Schönes Zedernholz, Guaiac-Holz, das ist sehr rauchiges, dunkles Holz. Also es ist wie, wenn du so morgens den Tau noch auf dem Gras hast so und durch den Wald spazieren gehst. Das war so die Idee dahinter vom Forest Fantasy.
Also bei mir riecht es jetzt nicht so gut da, wo ich wohne, aber...
Aber Baden-Baden
ist so schön. Ich wohne im Grünen. Nein, so ist es nicht.
Manchmal schöner als Berlin, aber naja, an manchen Ecken.
Ja, oft. Ja. Oft sogar. Weißt du, was noch so ein ganz großes Problem ist?
Was denn?
Wenn zum Beispiel jetzt dein Partner, deine Partnerin hat ein Parfum, seit 20 Jahren das gleiche.
Ja.
Du riechst es nicht mehr. Und zwar gar nicht. Also, ich rieche nichts mehr. Da kommt jemand an und sagt, oh, was hast du für gutes Parfum, zu ihr.
Ja.
Und ich rieche nichts mehr, weil natürlich man abstumpft.
Absolut.
In der Nase.
Ja.
Was tut man dagegen? Also jetzt die Frage, als Parfümträgerin in dem Fall oder als Partner. Wer kann, da was machen?
Das, das da musst du richtig vorsichtig sein, wie du es formulierst. Ja? Also das ist wirklich, also Duft und Partnerschaften und Beziehungen geht sehr eng miteinander über. Also das ist auch ein
sehr, das war auch der Grund für die zweite Scheidung dann einmal.
Du rochst einfach so dermaßen schlecht. Also,
ich rieche nichts mehr.
Ich rieche nichts mehr.
Ich rieche wirklich nichts mehr.
Ja, das hat damit, also was man machen kann, ne, wenn du einen Duft hast, den du abgöttisch liebst und du riechst ihn an dir selber nicht mehr. So, das ist eine. Dann musst du mal Pause machen. Es ist wirklich stumpf gesagt, mach mal Pause. So, damit dein Kopf, damit deine Rezeptoren wieder mal klarkommen, also durchgewaschen werden. Das heißt, lass den zur Seite, stell den zur Seite, nutz einen anderen Duft vielleicht mal einfach, probier dich mal aus, ja, vielleicht findest du auch nochmal was Schönes, was anderes und trag den Duft nach 2 Wochen das erste Mal wirklich mal wieder auf, ganz dezent mal auf dem Handgelenk und riech dran, ob du ihn überhaupt noch A, fühlst, geht auch schnell, dass man sagt, ich fühle ihn gar nicht mehr irgendwie, und B, ob du dann sagen kannst, hält er noch und nehme ich ihn auch noch nach 3-4 Stunden wieder wahr.
Mhm. So. Aber man nimmt ihn wahr, wenn man dran riecht, an am Handgelenk zum Beispiel.
Ja, ja, ja. Dann nimmst du ihn
nicht
wieder
so in der Luft riechen, das wäre zu viel.
Das wäre zu viel.
Es geht nur darum, dass man direkt auch riecht auf der eigenen Haut.
Ja.
Nehme ich ihn nach 3-4 Stunden noch wahr.
Ja, ja, ja. Dann das ist wieder so der Prozess, wo du sagen kannst, alles klar. Die Leute denken ja wirklich, du riechst ja nicht mehr danach. Aber du riechst ja einfach danach. Ob du es raufsprühst oder nicht, das ist ja, das ändert sich ja nicht so. Ja? Das denken halt die Leute immer, ja, das ist doof, der Duft ist schlecht in der Qualität und so. Nee, es hat damit gar nichts eigentlich zu tun. So, wenn du jetzt aber auf der anderen Seite der Medaille bist, als Partner, und du kannst den Duft zum Beispiel gar nicht ab, das ist auch dieses typische Streitthema dann, ne?
Oh,
dann wird es wirklich kompliziert.
Ja.
Also wie sagst du der Person, die du liebst oder magst oder datest, wie auch immer, dass das Parfum, was sie trägt oder er trägt, einfach überhaupt nicht geht?
Sag's mir. Wie? Na.
Wie? Ich würde.
Ich hatte mal eine Freundin, also während des Studiums, also nicht meine Freundin, sondern eine ganz liebe Freundin, ganz toller Mensch. Mhm. Und immer wenn ich bei ihr dann war im Zimmer, wir reden noch von der Studentenbude, das war ein Duft, der war, ich fand den so widerlich, dass mir richtig schlecht übel wurde davon. Ja, aber da kann man nichts machen.
Also ich hab einen Freund letztens gesagt, wir waren alle im Urlaub zusammen und der hatte einen Duft drauf und den konnte ich auch nicht riechen. Ich bin ja sehr, weißt du, was das betrifft? Ich sehe ja eigentlich, kein Duft ist schlecht und keiner ist gut. Eigentlich ist Geschmackssache. Aber es triggert dich trotzdem. Ich bin ja auch nur ein Mensch. So. Und wie ich ihm das dann versucht habe zu erklären, war nicht, ey, dein Duft ist schlecht und der ist doof und der geht gar nicht, sondern habe ihm gesagt, was trägst du da für einen Duft? Ja, den und den. Ich sag, was magst du denn an den so? Naja, irgendwie passt so zu meinem Charakter und der ist so und das. Ich sag, du, darf ich dir mal was anderes empfehlen? Ich glaube nämlich, ich habe da noch was, was dir viel besser passen könnte.
Ja, du hast es gut, du bist Parfümeur. Ja, du kannst natürlich immer gleich was aus dem Koffer holen. Ne?
Das war mein Vorteil. Ne? Aber so kannst du vielleicht rangehen, bevor der Krieg ausbricht in dem Stil, in der Beziehung, dass man sagt, wow, ich kann deinen Duft überhaupt nicht aus. Weil das ist, das schmerzt in der Seele. Was gibt's Schöneres eigentlich, wenn zu dir jemand sagt, Christian, oh, du riechst aber gut.
Wem bist du denn mal hinterhergelaufen, weil du ihn oder sie gerochen hast auf der Straße und dich hat's interessiert? Was ist das?
Das war meine Frau vor ein paar Jahren. Und ich habe den Duft immer noch im Kopf. Also sie wollte es mir per Du nicht erzählen.
Aber warum nicht?
Weil sie gesagt hat, das erzähle ich nicht. Das ist mein Geheimnis. Wollte sie mir nicht sagen. Ich konnte die Duftrichtung raussuchen, also wusste ich die Duftrichtung, aber was das für ein Duft war, wusste ich nicht. Das macht mich immer noch fertig, wenn ich drüber nachdenke.
Wo war das?
Das war in Berlin. Das war hier in Berlin.
Und du hast es angesprochen auf der Straße?
Auf der Straße. Ganz, ganz typisch auch, einfach angesprochen, ich bin ja hemmungslos. Ich spreche die Leute an, ich habe damit kein Problem. Weil mit mir unterwegs zu sein, ist manchmal tierisch lustig, wenn ich vor allem an was vorbeilaufe und wir sind vielleicht im Gespräch und mich interessiert was gerade da so aussieht oder es riecht, dann bleib ich stehen und riech dran und guck dran. Was. Ja. Und du läufst einfach weiter, ohne dass du merkst, dass ich eigentlich gar nicht mehr da bin. Und so war das auch mit der Dame. Ich habe gesagt, bitte sag mir, was du trägst. Das riecht unfassbar gut. So, nein, sage ich dir nicht. Ist mein Geheimnis. Ich sag, bitte. So, wollte es nicht geben. Was ist 5 Jahre her? Ja, locker. Also, ja, das ist verrückt.
Es wird dich verfolgen. Hast du versucht, diesen Duft zu kreieren?
Ich habe es wirklich versucht. Ich
und glaube, du nennst sie dann Mystery. Kudam Mystery. So könnte der Duft heißen.
Kudam Mystery, ja. Klingt schon wieder sehr spooky. Ja, aber es klingt gut.
Und wenn ihr mal durch Berlin geht und plötzlich kommt irgend so ein Typ und schnuppert an euch, so ganz unauffällig.
Dann war es Ray Garvey.
Oder Philipp Birkholz.
Einer von beiden.
Parfum Sommelier. Gibt es das Wort offiziell auch?
Offiziell tatsächlich nicht.
Hast du den Namen
gekriegt? Ein Freund von mir ist Weinsommelier.
Der Weinsommelier, genau.
Kennt man ja. Und der, ich war so begeistert, das war 8 Jahre her, glaube ich, im Restaurant bei ihm. Und dann hat er, weißt du, wie er das immer erzählt, wie er den Wein zum, also den Rotwein zum Fleisch oder den Weißwein zum Fisch. Ja. Und dann ist man irgendwann so, oh, das kann ich doch auch mit Duft. So, diese Experience, ne, das Erzählen.
Ja, genau. Ja, herzlichen Dank für die schöne Begegnung.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich fand's dufte.
Ich fand's auch super.
Ich fand's richtig dufte.
Ich kann dich riechen.
Talk mit Tees.